Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In bunten Gesellschaften wird eigentlich die ganze Welt verhandelt. Das erlebt Deutschland gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den israelischen Gegenschlägen. Und in Deutschland gehen Menschen auf die Straße, die entweder selbst Verwandte und Freunde haben in Israel und in Gaza oder sich mit der einen oder anderen Seite solidarisieren. Dabei ist es aber leider nicht geblieben. Es wurde auch Hass geschürt, vor allem auf Juden und Israel. Aber nicht nur der Antisemitismus, auch die Muslimfeindlichkeit hat seit dem 7. Oktober zugenommen. Also eigentlich gut, dass sich da in Berlin auf Einladung des Innenministeriums WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, Polizisten und Praktiker auf der Islamkonferenz treffen, wo genau das auch zum Thema gemacht wurde. Eren Güvercin war da, er ist Mitbegründer des liberalen, proeuropäischen muslimischen Vereins Alhambra-Gesellschaft. Danke, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank.
Der erste Tag der Islamkonferenz, wie weit sind Sie denn da in der Analyse der Gründe und vor allem auch in der Ausarbeitung der Lösung von muslimischem Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit gekommen?
Ich glaube, der Hauptzweck der Deutschen Islamkonferenz war sicherlich die politischen Signale, die unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser in ihrer Rede gesetzt hat. Da gab es klare Forderungen auch Richtung muslimischer Verbände. Ansonsten, glaube ich, war die Podiumsbesetzung bei der heutigen Deutschen Islamkonferenz eher suboptimal. Also es waren sehr viele Politiker auf dem Podium, es waren Behördenvertreter auf dem Podium, es waren Personen aus dem akademischen Kontext auf dem Podium. Muslime waren da bis auf ein, zwei Ausnahmen eher nicht präsent im Podium.
Wer hat Ihnen da gerade gefehlt?
Ich glaube, es wäre sehr wichtig gewesen, in der momentanen Situation, in dieser angespannten Lage nach dieser Zäsur, nach dem 7. Oktober, wäre es, glaube ich, notwendig gewesen, wenn unterschiedliche muslimische Vertreter, sei es der muslimischen Verbände, aber auch sei es der breiteren muslimischen Zivilgesellschaft jenseits dieser Verbände, dort miteinander ins Gespräch gekommen wären und auch ein Streitgespräch geführt hätten.
Ja, worüber
hätten.
Denn?
Darüber, was seit dem 7. Oktober wir leider auch bei uns hier in Deutschland beobachten können. Demonstrationen, wo teilweise antisemitische Parolen gerufen werden. Wir sehen in den sozialen Medien islamistische Akteure, die Hass schüren, die versuchen, junge Muslime zu ideologisieren und auch für solche Demonstrationen zu mobilisieren, wie wir sie in Essen erlebt haben, wo sogar nach einem Kalifat gerufen wurde. Aber auf der anderen Seite auch gemeinsam, Muslime gemeinsam darüber zu diskutieren, warum die muslimischen Verbände nach dem 7. Oktober nicht in der Lage waren, eine klarere Haltung gegen die Terrororganisation Hamas an den Tag zu legen.
Die vier Verbände, die man sagt immer groß, aber sie vertreten ja nur 20-25% der Muslime in Deutschland, also nur 1 Million von 5 oder ein bisschen mehr. Also diese großen Verbände, DITIB, Zentralrat der Muslime, der Islamrat und der Moscheenverband VIKZ, die haben nicht zögerlich reagiert, sondern schon die meisten haben am 8. Oktober eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo sie die Gewalt gegen Zivilisten und den Angriff der Hamas verurteilt haben. Der Zentralrat der Muslime allerdings, der hat auch geschrieben, dass es verstörend sei, dass Siedler flankiert durch die israelische Armee seit 2 Jahren palästinensische Dörfer und die Al-Aqsa-Moschee angreifen, ohne dass die internationale Gesellschaft eingreift. Also das nach dem Absatz, wo sie den Angriff der Hamas verurteilen. Und das hat viele gestört, weil es eben den Hamas-Angriff relativiere. Wie antisemitisch sind denn die Verbände und die Moscheen, Gemeinden, die sie vertreten?
Man darf einen Fehler nicht machen und pauschalisieren hilft uns nicht weiter. Aber wir müssen uns natürlich ganz genau auch die ideologischen Hintergründe der unterschiedlichen muslimischen Verbände uns anschauen. Herr Masiek vom sogenannten Zentralrat der Muslime stellt sich in den Medien ja als ein muslimischer Vertreter dar, der an vorderster Front gegen Antisemitismus kämpfen würde. Aber Gründungsmitglied seines Verbands ist das Islamische Zentrum Hamburg, was ein direkter Ableger des Teheraner Regimes ist und wie wir alle wissen, ist der Iran einer der Hauptunterstützer der Terrororganisation Hamas. Und wir haben mit der islamischen Gemeinschaft Milli Görüş, die auch unter dem Label Islamrat unterwegs ist, haben wir einen muslimischen Verband, wo die Gründungsfigur dieser Milli Görüş-Bewegung Necmettin Erbakan ist. Und Necmettin Erbakan's eine zentrale Säule von Necmettin Erbakan's Ideologie ist der Antisemitismus. Und in den IGMG-Gemeinden, in den Gemeinden der islamischen Gemeinschaft Miligürisch, jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen zum Todestag von Erbakan. Also wir haben es mit Verbandsakteuren zu tun, die auch ihre eigene antisemitische Geschichte oder ihre eigene ideologische Herkunft, die auch, wo auch Antisemitismus zu verorten ist, nicht kritisch aufgearbeitet haben. Und der größte muslimische Verband ist natürlich die DİTİB in Deutschland und die ist strukturell, personell und finanziell abhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Und der Chef dieser türkischen Religionsbehörde Diyanet ist das religiöse Oberhaupt der deutschen DİTİB und er ist neben Erdogan der größte antisemitische Hetzer seit dem 7. Oktober. Auch da braucht man, glaube ich, eine klare Positionierung und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit antisemitischen Verschwörungsnarrativen, die auch in diesen Verbandsstrukturen zu finden sind.
Aber ausgerechnet die Vertreter dieser muslimischen Verbände waren heute nicht da. Also nicht
teilweise
als Grußwort, ja, aber nicht auf den Podien, auch nicht in den Workshops, also nicht in zentraler Position, wo man sie quasi öffentlich auch zur Rede stellen kann. Warum nicht?
Das muss man natürlich das Bundesinnenministerium fragen, weil sie sind die Organisatoren. Hätte ich die Deutsche Islamkonferenz heute jetzt organisiert, hätte ich alle Verbände eingeladen, aber ich hätte sie konfrontiert mit kritischen muslimischen Perspektiven, die es auch in der muslimischen Community gibt. Und ich glaube, vieles im politischen Diskurs fokussiert sich auf die muslimischen Verbände. Diese Fokussierung auf die muslimischen Verbände lähmt die breite, vielfältige muslimische Zivilgesellschaft, die gerade in den letzten Jahren sehr gewachsen ist und dort gehen, glaube ich, auch gewisse Potenziale verloren, wenn man sich zu sehr auf die muslimischen Verbände fokussiert.
Dieser viel größere Anteil von 4 Millionen Muslimen in Deutschland, die eben aber nicht über Verbände und in Moscheegemeinden organisiert sind, wie kann man das denn schaffen, dass man eben die bündelt, weil das muss ja so sein auf so einer Konferenz, damit deren Haltungen, Wünsche, Meinungen und Perspektiven einfließen auf so eine Konferenz?
Ich glaube, da sind beide Seiten gefordert. Sowohl die politische Seite, die die muslimische, breitere muslimische Zivilgesellschaft jenseits der Verbände viel stärker unterstützen muss. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss auch die breitere muslimische Zivilgesellschaft jenseits dieser 4 Verbände Verantwortung übernehmen. Sie dürfen nicht sich ins Abseits stellen und darauf warten, dass die muslimischen Verbände die Stimme erheben, wenn es um Antisemitismus in der muslimischen Community geht oder wenn es um andere wichtige gesellschaftliche Fragen geht, sondern die muslimische Zivilgesellschaft muss mehr die Stimme erheben und sich natürlich auch organisatorisch besser aufstellen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir jetzt mittelfristig stehen.
Und was fordern Sie denn von der Bundesregierung? Also Nancy Faeser hat ja zum Beispiel den Expertenkreis politischer Islam abgeschafft. Der wäre zum Beispiel solchen Organisationen und Suborganisationen auf die Spur gekommen, weil das eben Leute sind, die das genau auf dem Schirm haben. Wollen Sie den wieder zurück oder was sonst?
Ich glaube, viele Dinge liegen schon offen. Man muss gar nicht irgendetwas auf die Spur kommen, sondern ich glaube, es fehlt momentan an dem politischen Willen, das muslimische Leben in Deutschland gemeinsam auf Augenhöhe mit deutschen Muslimen zu gestalten. Der momentane Zustand ist so, dass die Türkei und die türkische Religionsbehörde aus Ankara das muslimische Leben in Deutschland stärker prägt als wir deutschen Muslimen, die hier verortet und beheimatet sind. Ich glaube, der Staat neigt immer dazu, einen zentralen Ansprechpartner idealerweise zu haben. Und sie haben lange Jahre gehofft, mit der Strategie Wandel durch Nähe, die 4 großen muslimischen Verbände, indem man eine gewisse Nähebeziehung aufbaut, gerade auch auf Länderebene, was die Zusammenarbeit betrifft im islamischen Religionsunterricht, was in ganz unterschiedlichen Bereichen, auch in der Wohlfahrtsarbeit, gab es lange Jahre die Hoffnung seitens der Politik, dass durch diese Strategie Wandel durch Nähe die 4 großen muslimischen Verbände sich hin zu Religionsgemeinschaften entwickeln. Aber die letzten Jahre haben uns eigentlich gezeigt, dass diese Strategie gescheitert ist und dass wir eigentlich eine religionspolitische Zeitenwende brauchen. Es braucht klarere Forderungen an die muslimischen Verbände. Wenn die DİTİB zum Beispiel als größter muslimischer Verband eine deutsche Religionsgemeinschaft werden will, dann muss sie sich strukturieren strukturell, personell und auch finanziell vom türkischen Staat trennen. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch die deutsche Politik die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Das kann finanzielle Art sein, das kann halt aber auch strukturelle Art sein. Und da glaube ich, ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass wir eine religionspolitische Strategie gemeinsam Muslime mit der Bundesregierung erarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.
Vielen Dank, Eren Güvercin. Gehen Sie morgen eigentlich nochmal hin auf den zweiten Tag der Islamkonferenz?
Ich glaube nicht.